80% unserer Besucherinnen sind unter 17 Jahre alt. Also, und da muss man dann zugeben, die sind alle nicht freiwillig bei uns. Gott ist nicht auf der Seite derer, die die Waffen in die Hand nehmen, sondern auf der Seite, die unter den Waffen leiden. Menschen, die sehr religiös sind, sagen, also hier fehlt mir jetzt das typisch Christliche. Mhm. Also wo dann hinterher klar ist, jeder, der hier durch dieses Museum gelaufen ist, der weiß mehr darüber, dass Jesus unser Heiland und Gottes Sohn ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Yid Podcast, deinem Podcast für unsere digitale Realität, die Digitalität, und für Social Media für und in Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Veit Dinkelacker, Theologe und wissenschaftlicher Leiter im Bibelhaus Erlebnismuseum in Frankfurt am Main. Schön, dass du da bist, Veit. Dankeschön.
Hallo, danke für die Einladung.
Das Bibelhaus macht biblische Geschichte greifbar. Ihr habt Exponate, ihr inszeniert Dinge und ihr stellt Fragen und verknüpft Bibelhistorie mit diesen heutigen Fragestellungen. Und das macht ihr auch noch für verschiedene Zielgruppen. Und deswegen fand ich, das passt auch so ein bisschen zu Social Media, weil da arbeitet man auch Themen für verschiedene Zielgruppen auf.
Ja, in jedem Fall. Wir haben ja alle das Interesse, irgendwie, dass das verstanden wird, was da vor 2000 Jahren angefangen hat. Und wir haben heute unsere Fragen und ich möchte es zusammenbringen mit den Dingen, die damals passiert sind. Und es ist immer wieder überraschend, dass es klappt. Wir machen ja auch Audios und Videos. Das ist Teil der Ausstellung. Also wir haben ja auch versucht, da schon mal auch mit Social Media Dingen zu arbeiten. Und das klappt. Das ist ja die Herausforderung, die wir dann hat, dass man immer mal wieder die Dinge so zusammenfasst, dass sie tatsächlich auch Leute verstehen, die es nicht studiert haben.
Das eine ist die Technik und das andere ist der Inhalt. Und den Inhalt die Inhalte, über die wir beide heute sprechen wollen, wir haben uns vorgenommen über eine Ausstellung. Ich glaube, das war deine erste als Museumsdirektor. Gott, weiblich, männlich, divers, lautete die. Und dann haben wir noch das Thema Krieg, Frieden, Widerstand. Ich glaube, das ist jetzt eine aktuelle Ausstellung, die ihr habt. Und beide Themen, Geschlechtlichkeit oder Transidentität oder Gott, weiblich, männlich, divers und Krieg und Frieden. Das eine betrifft immer die Identität und das andere das Zusammenleben von Menschen. Und das haben wir nicht nur heute als Hauptthema, sondern ich glaube immer eigentlich. Und die passen auch ziemlich gut zusammen, diese Themen, finde ich.
Ja, also das fand ich auch überraschend, zum Beispiel in der Vorbereitung der Ausstellung, dass ich da Dinge eben in diesen uralten Texten entdeckt habe, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie tatsächlich darüber auch sprechen. Da muss man genauer hingucken, im Blick auf die Geschlechterfrage und dass natürlich das Zusammenleben von Menschen und wie man mit Gewalt umgeht, eins der zentralen Themen der Bibel ist. Ich glaube, das müsste jeder und jedem klar sein, die sich mal mit Heiligen Schriften auseinandergesetzt hat.
Und würdest du sagen, also bei meinem Besuch bei euch habe ich es ja so verstanden, dass ihr immer versucht zu schauen, versuchen Theologen, glaube ich, grundsätzlich zu sagen, was sagt uns die Bibel heute? Könnte sich uns unsere Fragen heute beantworten? Und das ist auch der Versuch im Bibelhaus, oder?
In jedem Fall gehen wir hier davon aus, dass diese Heilige Schrift aus fernen Zeiten kommt, aber eine Verpackung ist für Themen, die alle Menschen haben. Da geht's um die menschlichen Grundfragen. Das kann man ja auch ablesen an den Geschichten. Wenn es am Anfang losgeht, eben mit der Erschaffung der Welt, ja, dann bedeutet es also, der Bogen ist unglaublich weit gespannt und versucht, Fragen zu beantworten, die wirklich das ganz Große betreffen. Und da bin ich der Überzeugung und andere auch, dass die menschlichen Fragen nicht erst heute präzise gestellt werden, sondern schon immer gestellt wurden und die Antworten durchaus auch, dass man da von denen was lernen kann, wenn man mal schaut, wie das früher beantwortet wurde. Wir bauen darauf immer alle auf. Also alles, was heute gesagt wird, baut auf allem dem auf, was früher gesagt wurde. Sonst würden wir das heute so nicht formulieren, weil wir stehen eben auf den Schultern von vielen.
Irgendwo kommt's alles her, ne? Bevor wir da so einsteigen jetzt noch tiefer, darfst du dich jetzt noch ein bisschen warm reden über dich selbst. Wir haben eine Rubrik immer am Anfang, 7 persönliche Fragen an unsere Gäste. Und ich habe auch welche für dich vorbereitet. Die erste ist eine biblische Figur, mit der du gerne einen Kaffee trinken würdest.
Da nehme ich jetzt mal Die Junia, das ist eine Figur, die im Römerbrief vorkommt, über die überhaupt nichts erzählt wird, die aber jetzt kürzlich mal entdeckt wurde, vor ein paar Jahrzehnten. Man dachte immer, es wäre ein Mann und es stellt sich raus, es ist eine Frau und ganz aus der frühen Geschichte der Christenheit. Diese Junia, die scheint wichtig zu sein, die wird sogar Apostelin genannt. Das ist natürlich unerhört, weil wir immer davon ausgehen, dass es nur männliche Apostel gibt, die 12 Apostel plus Paulus und noch ein paar andere. Nein, hier könnte man so verstehen, dass sie eine Apostelin ist und zu den ganz frühen Menschen gehört, die eben was mit Jesus Christus anfangen konnten und offensichtlich für Paulus eine große Rolle spielen, auch wenn wir jetzt keine andere Spur von ihr haben.
Liest du privat eher alte Schriften oder aktuelle Romane?
Beides. Also lesen ist wichtig und ich muss beruflich gucken in die alten Schriften und dann versuche ich, also ich lese viel Zeitung und dann aber natürlich auch Literatur.
Was liest du gerade?
Ja, gerade habe ich tatsächlich Erzählungen, die sind auch nicht ganz frisch, aber von Jorge Luis Borges angefangen. Das ist ein argentinischer Schriftsteller. Der ist in den 80er Jahren gestorben und spielt eine große Rolle in Der Name der Rose bei Umberto Eco. Da bin ich über den gestolpert und habe dann die Bücher von ihm entdeckt. Und das sind ganz eindrückliche Erzählungen. Das finde ich gerade sehr interessant.
Cool, magst du eins empfehlen?
Also das Labyrinth von Babel, das ist eine weitreichende Erzählung, die dann eben eine große Rolle gespielt hat und auch als eine der ersten Erzählungen der Postmoderne gilt. Und die ist tatsächlich verarbeitet in dem Namen der Rose. Also das ist eigentlich die Blaupause für dieses ganze Buch. Also das für mich eine große Rolle gespielt hat. Ich weiß gar nicht, inwiefern Umberto Eco, Der Name der Rose, heute noch gelesen wird. Aber das versteht man besser, wenn man diese kurze Erzählung von Jorge Luis Borges vorher gelesen hat.
Ah, super, ist auch noch eine kurze. Ja, dann kann man das ja mal machen. Dankeschön. Wenn du an Frieden denkst, welcher Ort fällt dir zuerst ein?
Das Meer. Also da stelle ich mir tatsächlich einen leeren Strand vor und Zeit.
An welchem Meer stehst du da?
Also da bin ich geprägt von der Nordsee. Da bin ich also schon mein ganzes Leben lang immer wieder und da finde ich Frieden. Wenn ich da ankomme, habe ich Frieden. Ist viel zu selten, aber wenn, dann passiert's.
Ist Veit auch ein nordischer Name?
Nee, eigentlich ist Veit ein ganz süddeutscher Name.
Ach echt?
Also
okay.
Der
Veitstanz gibt's doch, ne? Was
bedeutet den Veitstanz gibt's und dann ist tatsächlich, also wenn in Österreich gibt's ganz viele Ortschaften, die St. Veit heißen, das ist einer von den 14 Nothelfern, da also spielt in der römisch-katholischen Frömmigkeit eine große Rolle. Es gibt einen Veitstag und den Veitsdom in Prag, der ist zum Beispiel ist eher süddeutsch. Im Norddeutschen ist es seltener.
Ja, und dennoch zieht es dich in die andere Richtung. Wenn du mal einen Fehler machst, wie redest du dann mit dir selbst?
Ich ärgere mich und frage mich, warum wusstest du es nicht besser?
Bist du ein bisschen streng mit dir?
Ja, da bin ich streng mit mir. Also ich weiß dann, dass man das nicht mehr ändern kann und versuche dann auch in irgendeiner Form barmherzig mit mir zu sein am Ende. Aber zunächst mal muss ich mir das klar machen, was da schiefgelaufen ist, ja.
Ich versuche dann barmherzig mit mir zu sein. Okay. Eine Übung, da verschränkt er die Arme. Was hat dich ursprünglich an der Theologie fasziniert? Du bist ja Theologe.
Mein Zugang war tatsächlich, dass es lange her ist. Also ich habe mich immer als Jugendlicher für Geschichte interessiert und fand es faszinierend. Ich bin auch sprachlich interessiert, fand es immer spannend, dass es mit anderen Sprachen und Kulturen zusammenhängt und fand dann an der Theologie eindrücklich, dass ich da ein Praxisfeld haben würde, beruflich, indem ich das alles zusammenbringe. Also indem ich in der heutigen Welt über Dinge sprechen kann, die lange her sind und da eben diesen ganz großen Bogen versuchen kann zu spannen. Also über die Kulturen hinweg, über die Religionen hinweg. Das fand ich toll als Möglichkeit. Und ich habe tatsächlich in den 1980er Jahren, bin in einem Pfarrhaus groß geworden. Da habe ich das alles irgendwie auch mit der Muttermilch aufgesaugt, kannte das alles gut und hatte dann auch den Eindruck, dass die Kirche ein interessanter Arbeitgeber ist, weil sie eben überall ist. Ich habe sie immer als eine weltweite Organisation verstanden, die eben nah bei den Menschen ist und versucht, das zu tun, was notwendig ist, die auch versucht, Dinge zu sagen, die zu sagen sind im Hinblick auf Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, spielte damals eine große Rolle. Also, und da war die Theologie die Eintrittskarte für mich. um da unterwegs zu sein. Und das konnte ich tatsächlich auch verwirklichen. Also konnte dann das verbinden miteinander und verbinde das bis heute. So verstehe ich's.
Mhm. Und hast du dir mal vorgestellt, was du dann in dieser Kirche machen wirst, während du studiert hast?
Naja, das war ziemlich klar, dass das natürlich auf das Pfarramt zugeht, weil ich bin ja auch evangelischer Pfarrer geworden, war auch in der Gemeinde und das war das Berufsbild, was ich hatte. Das hat ja dann auch viel mit Unterrichten zu tun, also viel mit sich eben überlegen, wie sage ich es von klein bis groß, von jung bis alt. Also spielt sozusagen auch der Lehrer, Lehrerinnenberuf rein. Das war klar, das wird es werden, dass ich jetzt da am Museum lande, das habe ich nicht abgesehen. Also das wäre kein Plan gewesen von mir.
Ja, also du unterrichtest auch an Hochschulen, ne, habe ich gesehen. Du bist in christlich-jüdischen Dialog unterwegs, du bist in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Also du bist ja ziemlich so bisschen woanders gelandet. Also gemeindefarmt ist es jetzt wirklich nicht mehr, ne?
Ja, genau. Aber man trifft da natürlich immer wieder auf diese Frage und auch auf die Kolleginnen und Kollegen, die eben in der Gemeinde sind und die dann auch in diesen Gremien sitzen. Die Perspektive, die ist schon notwendig. Und ich gehöre auch zu einer Gemeinde. Also ich bin ja Gemeindeglied, bin jetzt da nicht leitend unterwegs, aber man ist ja dann auch Teil einer Gemeinde.
Ja, also ist für dich schon noch auf der Kern so ein bisschen, oder?
Naja, weil mein Beruf wäre, bei den Menschen und für die Menschen da zu sein. Und das kann ich an dieser Stelle auch.
Damit zu der nächsten deiner 7 Fragen. Bisschen lange Herleitung. Hast du ein Ritual, bevor du eine neue Ausstellung eröffnest?
Ich würde es gerne machen, dass ich einmal, bevor die Ausstellung eröffnet würde, da sozusagen dann mal alleine durchgehe. Das klappt meistens nicht, weil wir tatsächlich bis zum Schluss ran an den Dingen arbeiten. Und es tatsächlich so ist, dass es die Ausstellungsbauer eigentlich hinten durch die Tür rausgehen, während vorne die Gäste reinkommen. Also ich habe tatsächlich da kein Ritual.
Das heißt, die Tage, wo das passiert, die Ausstellungseröffnung oder kurz vorher, verlaufen aber relativ ähnlich schon?
Ja, da passieren immer Dinge, die nicht vorausgesehen werden konnten. Also das ist immer so, dass man, wenn man so richtig große Ausstellungen macht, dass dann bis zum Schluss Dinge gelöst werden müssen, weil noch Dinge aufgefallen sind, die man noch verändern muss. Und das ist immer wieder überraschend. Also prinzipiell ist natürlich so, die Objekte kommen an und man hat alles vorbereitet und dann räumt man es rein. Aber dann, wenn man die Dinge reingeräumt hat, muss man die Vitrinen dann wieder schließen und alles fein machen. Und im Allgemeinen ist es eben immer so, dass die Dinge eben auf den letzten Drücker passieren und dann kann auch immer noch mal was passieren, wo man dann kurz vorher noch überlegen muss, was machen wir jetzt? Ist an sich die Ausstellungseröffnung dann das Ritual.
Kannst du deine Barmherzigkeit also auch gut einsetzen an solchen Tagen, wenn da immer noch mal was schief geht?
Ja, ohne das da muss man dann hinterher an sich arbeiten. Und dann zufrieden ist mit allem, wie es gelaufen ist.
Deine 7. Frage. Welches Alltagsding könnte für dich selbst einmal zum Museumsobjekt werden?
Also da würde ich tatsächlich denken, dass es wahrscheinlich die Bücher sind, mit denen ich umgehe. In einer Ausstellung, die wir hatten, da ging es um Gesangbücher. Da war es tatsächlich so, dass ich schlicht und einfach mal mein eigenes Gesangbuch genommen habe und aufgeschlagen habe an einer bestimmten Stelle und das ausgestellt wurde. Ich kann mir aber auch vorstellen, jetzt bei der jüngsten Ausstellung, wo es um den christlichen Widerstand ging, da habe ich tatsächlich einen Gegenstand in die Ausstellung reingelegt, der ein Aufnäher, schwer dazu Pflugscharen, den habe ich mir kürzlich jetzt nochmal zugelegt, aber den kenne ich auch von alters her. Der spielte eben in den 1980er Jahren eine große Rolle in der Friedensbewegung und den habe ich zum Beispiel da eingelegt. Das würde ich jetzt mal als Alltagsgegenstand bezeichnen. Der hat natürlich jetzt auch einen biblischen Bezug, aber da ist also auf so 10 cm Durchmesser Aufnäher ziemlich viel konzentriert, an dem man unglaublich viel zeigen kann, auch wenn man dann mal in einer Ausstellung steht oder an dem ich den Eindruck habe, dass man sich auch Dinge gut klar machen kann.
Dankeschön, das waren deine 7 Fragen und es geht eigentlich weiter mit noch mehr Fragen. Wir sind schon mitten im Museum drin. So ein bisschen habe ich den Eindruck, die Dinge, die du da machst und wie das so konzipiert ist, ist auch vieles schon sehr persönlich. Deswegen wäre meine erste Frage jetzt auch zum Museum. Gibt es da Objekte, die dich auf so eine ganz eigene Art berühren, beziehungsweise jetzt kürzlich vielleicht auch oder zuletzt etwas, wo du sagst, das ist mir besonders nahe gegangen?
Ja, das sind schon Dinge, die ans Eingemachte gehen. Also ich will es mal an einem Beispiel festmachen. Das habe ich tatsächlich selber auch erstmal in einer Ausstellung gesehen. Habe ich noch studiert hier in Frankfurt am Main. Jetzt kann ich selber ausstellen. Und das war eine Ausstellung, die im Jüdischen Museum war. Und die ging über die Zeit vor 2000 Jahren. Da hatte einer die Idee, so nach dem Motto, hier in Frankfurt sind wir am römischen Limes. 4000 Kilometer entfernt gab es auch einen Limes. Und dann stand er in Palästina. Und Judäa und hat Dinge von dort hierher gebracht, die natürlich dann eben mit dem ersten Jahrhundert nach Christus zu tun haben, die natürlich dann fürs Neue Testament eine große Rolle spielen und deswegen für mich, der ich als Theologe da unterwegs war und da war tatsächlich ein Gegenstand der Abguss eines Fundes aus einem Grab und zwar ein Nagel in einem Fersenbein. Also ein Nagel in einem menschlichen Knochen. Das war ein Abguss. Also, aber das hat mich damals sehr beeindruckt, als 25-Jähriger da davor zu stehen und sowas zu sehen. Und jetzt haben wir es hier auch in der Ausstellung. Das ist etwas, wo einem das sehr nahe kommt. Also was an der Geschichte erzählt wird, da denkt man natürlich sofort an die Kreuzigung und so weiter. Ich habe jetzt gerade das erwähnt, dass ich den persönlichen Gegenstand da reingelegt habe mit dem Schwerter zu Pflugscharen. Das ist etwas, wo ich einfach eine lange Geschichte mit habe, die weit zurückreicht. Dann ist ein ganz tolles Ausstellungsstück, was auch eben aus Privatbesitz kommt, die sogenannte Mandela-Bibel. Das ist dann schon eindrücklich, weil das tatsächlich mit eben einer Person zusammenhängt, die eine große Rolle spielt in der Geschichte. Nelson Mandela eben als derjenige, der in Südafrika gegen den Rassismus und gegen die Apartheid gekämpft hat, der 25 Jahre im Gefängnis war, dann bekannt war, freigelassen wurde, dann war die Apartheid abgeschafft und er wurde Präsident. Seine Frau Winnie Mandela hat genauso unter dem Regime, das damals diesen Rassismus und die Apartheid in Südafrika verfolgt hat, gelitten, hat ständig im Gefängnis gesessen und als sie zurückkam aus dem Gefängnis, war ihre Wohnung geplündert und auf ihrem Kopfkissen lag eine Bibel in einer der afrikanischen Sprachen und da war in die Seiten was reingeschnitten und zwar in der Form eines Revolvers. Und diese Bibel hat sie genommen und hat sie einem Freund mitgegeben, der dann und hat gesagt, nimm das mit nach Deutschland, nach Frankfurt und zeigt es denen, wir werden hier bedroht. So hat sie das gelesen. Und diese sogenannte Mandela-Bibel, da hat sie das vorne auch eingetragen, das habe ich dann und dann gefunden. Und ich werde hier mit dem Tode bedroht. Ich schicke euch das, damit ihr in Deutschland für uns da Partei nehmen könnt. Und hier gab es eben eine Solidaritätsbewegung, die sich mit der afrikanischen Seite in Südafrika dagegen dieses rassistische Regime eingesetzt hat. Und diese Bibel wurde dann da gezeigt und liegt jetzt bei uns in der Ausstellung. Also da kann man diese ganze Geschichte erzählen, die eben auch damit zu tun hat, wie Menschen miteinander umgehen und wie es nicht sein sollte. Und das ist natürlich eindrücklich, weil das eben unmittelbar mit dieser Geschichte zu tun hat, wie Menschen sich versuchen zu befreien, was ja dann eigentlich auch gelungen ist.
Da ist man ganz nah dran, ne, an der Geschichte und auch an den Menschen mit so einer Geschichte. Und du führst auch Besucher in Gruppen durch das Bibelhaus und die kommen dann auch diesen Exponaten nahe. Wie hast du da vielleicht Erlebnisse, wo du sagst, das war besonders merk- oder denkwürdig? Weil du gemerkt hast, das funktioniert vielleicht auch, ne? Also Social Media würden wir ja sagen, wir haben ja unsere Community, deine Community sind die Museumsbesucherinnen. Man versucht auch immer mit Emotionen Menschen zu erreichen. Wo ist dir das vielleicht auf besonders merk- oder denkwürdige Weise gelungen, hattest du den Eindruck?
Also um bei dem Beispiel zu bleiben, was ich jetzt gerade hatte mit diesem Nagel im Fersenbeinknochen. Das ist was Eindrückliches, was nicht nur bei mir funktioniert hat, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, was eigentlich bei jeder Person, die das zum ersten Mal sieht, funktioniert. Das ist so unmittelbar, dass man da das Zeugnis von Gewalt, die Menschen anderen Menschen antun, vor sich hat. Und im Prinzip dann immer diese Erleichterung, dass es tatsächlich gar kein menschlicher Knochen ist, sondern nur ein Gipsabguss, der so aussieht, als ob, ist auch zu spüren. Also das ist natürlich einfach an sich eine furchtbare Sache, an der man eben aber in den Punkt kommt zu verstehen, worum geht's eigentlich? Also was können Menschen anderen Menschen antun? Wie nah sind diese Geschichten? Die sind nicht irgendwie weit weg, sondern die sind jetzt unmittelbar da als Objekt vor mir. Und das ist das, was natürlich ein Museum kann, dass man jetzt darf und dann immer die Frage, ist es echt? An der Stelle muss man sagen, es ist nicht ganz so echt, weil es ein Abguss ist, aber im Museum in Israel wäre es auch ein Abguss, weil Knochen gehören nicht ins Museum und so. Und da kann man auch darüber wieder ins Gespräch kommen. Auch das geht dann sofort, merkt man dann. Das spricht alle unmittelbar an und zwar ganz gleich welchen Alters, dass die Sprache der Dinge funktioniert. Und das passiert wirklich häufig an vielen Stellen. Also wenn man jetzt da so tief drin ist, jetzt gegenüber ist eine Vitrine, da stehen wenn man das nicht weiß und kann man dran vorbeilaufen. Ja, aber wenn man drüber spricht, dann ist es eindrücklich, da sind Knochenkisten, die sind aus Kalkstein. Die haben auch Verzierungen außen drauf, die sehen ganz hübsch aus. Man kann daran vorbeilaufen, wenn man aber da hinliest, dann weiß man, okay, in diesen Kisten haben Knochen von Menschen gelegen. Die sind jetzt leer. Die stammen aus Jerusalem, aus Gräbern. Und bei Gruppen, bei denen sich das ergibt, da spreche ich darüber, warum gibt es solche Knochenkisten? Man kann natürlich auch erstmal fragen, guckt es euch mal an. Was ist das? Ja, ein Sarg, aber es ist viel zu klein. Da passt kein Mensch rein. Genau, das ist also nicht für den ganzen Körper, sondern für die Reste, nämlich für die Knochen. Und es ist so groß wie ein Oberschenkelknochen, weil das der längste Knochen ist. Warum sammelt man die Knochen ein? Und dann wird da tatsächlich von manchen Forschern gesagt, das erinnert daran, dass die Leute vor 2000 Jahren angefangen haben, sowas Irres zu glauben, wie es wird eine Auferstehung geben. Und bei der Auferstehung, das ist eine leibliche Auferstehung. Das ist nicht irgendwie was Geistliches, wo wieder was kommt oder irgendwie eine Seele oder sowas. Nein, das war ganz materiell gedacht. Und es gibt heute noch Menschen, die das so auffassen, dass eben dann tatsächlich sich die Körper wieder zusammensetzen.
Fleischliche Auferstehung.
Fleischliche Auferstehung. Also es bedeutet dann, also so wie das im Prinzip ja im Ezechiel-Buch zum Beispiel beschrieben wird, also die Knochen setzen sich wieder zusammen und das Fleisch wächst hoch und dann steht die Person wieder da. Nicht als Zombies, sondern als Person. Ja, wobei das mit diesen Zombies schon auch, da merkt man dann auch, ein Anknüpfungspunkt wäre, um darüber etwas interessant zu machen. Und auch das ist unglaublich eindrücklich, wenn man sofort zu der Frage kommt, ja, was passiert mit uns? Und was passiert mit denen, die wir verloren haben? Wo sind die jetzt? Anhand von diesem Objekt kann jedes Kind, egal was es glaubt oder nicht, irgendwas dazu sagen zu der Frage, ja, was passiert nach dem Tod? Und dann gibt es so viele Antworten, wie Menschen im Raum sind. Das ist natürlich toll. Ja, wo käme ich so schnell da dazu, um darüber zu reden? Und zwar in einer Art und Weise, wo man sich gegenübersteht und genau weiß, über was man jetzt gemeinsam spricht und dass es allen wichtig ist und dass man es tatsächlich auch stehen lassen kann, was die andere und der andere sagt, weil tatsächlich jeder Einzelne gefragt ist, anhand von diesem Objekt, was meinst du?
Apropos, was meinst du? Conchita Wurst auf der Mondsichel? Das war das Bild, was ihr auch vorne auf euren Katalog gedruckt habt zur Ausstellung Christus weiblich, männlich, divers. Und es war eine besondere Zeit. Also es war deine erste Ausstellung als Museumsdirektor und die Pandemie war da. Ihr hattet da wahrscheinlich viel zu konzipieren, dass es auch Leute sehen können. Wenn du an diese Ausstellung denkst, was waren Reaktionen, die du erwartet hattest und was vielleicht auch welche, wo du gar nicht mitgerechnet hast? Gab es sowas? Wie ist die aufgenommen worden, diese Ausstellung?
Also das war ein großer Erfolg. Wir haben das versucht, weil es tatsächlich, das war Juni 2021, also das fiel in die letzten Wochen, wo die vollen Lockdown-Regeln im Prinzip noch gefasst haben. Ich glaube, der Tag der Eröffnung war der Tag, an dem die Wirkung der letzten Regeln gefallen ist. Wir hätten also eine richtige Ausstellungseröffnung machen können, wussten es aber nicht und haben es gefilmt. Das heißt, man kann es sich bis heute auch angucken. Man kann durch die Ausstellung gehen, indem man sich diesen Eröffnungsfilm anguckt. Das ist natürlich auch toll. Das haben wir nicht von jeder Ausstellung. Anderthalb Stunden muss man sich Zeit nehmen oder immer mal wieder reingucken, aber finde ich super. Ja, und da war unglaublich viel Reaktion. Es wurden unglaublich viele Anfragen vom Radio. Es gab sogar auch Anfragen vom Fernsehen. Die Fernsehteams sind dann leider nicht gekommen. Das hatte dann auch wieder mit der Pandemie zu tun und so weiter. Also insofern war das irre, was es da für eine Resonanz gab. Und zwar eigentlich durchweg positiv. Also das wurde geschätzt. Das war die Zeit, in der es offensichtlich auch eine andere Haltung noch zu dem Thema gab als heute. Und wir hatten da irgendwie ins Schwarze getroffen, hatte ich den Eindruck, weil es einfach dran war, darüber zu sprechen. Wir haben da auch ein Theaterstück produziert, wo wir mit einem Schauspieler, der bei Act Out damals mitgemacht hat, also eine Person, die selbst eine Transidentität hat, also ein Transmann, Brix Schaumburg, der für uns dann ein Theaterstück, was auch von einer Transperson geschrieben war, The Gospel According to Jesus, Queen of Heaven heißt es, ist schon 20 Jahre alt. Und das haben wir auf Deutsch übersetzt und zwar auch auf Video aufnehmen. Dadurch ist es aber auch nach wie vor zu sehen. Und das hat dann auch nochmal viel ausgelöst, dass wir jetzt da so tatsächlich Jesus kommt als Transperson und erklärt uns die Welt neu. Und das war, fand ich auch unglaublich berührend, dass diese Zusammenarbeit mit der Autorin und mit Brix und so weiter. So, und da gab es aber dann doch auch heftige Reaktionen. Bis hin, also die Ausstellung war kurz vor Weihnachten zu Ende. tatsächlich in den letzten 14 Tagen sind wir von Fox News angegriffen worden aus Amerika online. Das war natürlich dann nicht so toll. Also wo dann uns, wir sind ein Anti-Bibel-Museum, wurde dann auf Englisch geschrieben und so weiter und so fort. Also ich meine, es war klar, dass wahrscheinlich solche Reaktionen kommen würden, dass dann da die Amerikaner das jetzt ausgerechnet sind mit diesem Rechtsaußenkanal.
Hatte das irgendwelche Auswirkungen, also dass die berichtet?
Naja, ich wüsste jetzt nicht, wie das gewesen wäre, wenn das jetzt am Anfang passiert wäre, also im Sommer, und wir dann noch 6 Monate lang diese Ausstellung gehabt hätten. Es war jetzt so, dass es wirklich in den letzten Wochen war und wir ja dann sowieso abgebaut haben. Und dann kamen natürlich auch die Feiertage und Jahreswechsel. Und dann hatte man den Eindruck, das ebbt auch wieder ab. Und natürlich die Betroffenen, also jetzt zum Beispiel Jo Clifford, die Trans-Autorin, die sagte, verglichen mit dem, wie es war, als ich das Theaterstück zum ersten Mal aufgeführt habe in Schottland, war das jetzt zahm. Also wir haben da nicht die volle Breitseite abbekommen, die man an Shitstorm ernten könnte. Das haben natürlich also Betroffene nochmal gesagt. Also ganz anders an anderen Stellen, ganz anders erlebt oder müssen es bis heute ganz anders erleben. Ja. Also.
Ja. Du hast eingeleitet mit, das war Zeit, dass wir darüber gesprochen haben, und es war wohl auch eine gute Zeit, dass ihr es dann gemacht habt, und jetzt wäre das schon wieder ganz anders. Magst du das nochmal ein bisschen ausführen, was das bedeutet?
Ja, also ich, das ist auch eine Anekdote. Als wir am 23. Juni 2021, ich habe mir das Datum gemerkt, eröffnet haben, das war der Abend, an dem ein Fußballspiel stattgefunden hat. Ich glaube, Europameisterschaft, und zwar das sogenannte Ungarn-Spiel. Und Ungarn hatte kurz davor eben eine Gesetzgebung gegen, also das zur Verfolgung von Homosexuellen in Ungarn verabschiedet. Und die Reaktion war eigentlich europaweit, das kann ja nicht sein und wir müssen jetzt das Stadion also in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Und dann hat sich, das sollte in München stattfinden, und natürlich hat die Arena dort dagegen entschieden, und aber dafür haben alle anderen Stadien waren dann in diesen Farben, und abgesehen davon war eigentlich in dieser Zeit, wenn man sich daran zurückerinnert, tatsächlich die Regenbogenflagge überall. Und das tauchte da auf, und wir hatten tatsächlich da dann eben gerade den Ausstellungsaufbau hinter uns und hatten die Regenbogenfahne in, bis heute ist es so, eben mit reingenommen in unseren Eingangsbereich. Wir hatten im Prinzip das in diesen Farben geschmückt, und das war punktgenau. Also wo im Prinzip ein Konsens da war, und den haben wir nicht mehr. Der gesamtgesellschaftliche Konsens, dass man sich für die Rechte aller Geschlechter verteidigt, dass man die Marginalisierten, also diejenigen, die da leiden müssen, darunter, dass eben sie nicht als so gelten, wie das allgemein üblich ist und so weiter und so fort. Also diese ganze Frage nach dem, was ist normal und was ist nicht normal. Ich hatte den Eindruck, dass 2021 da eine andere Stimmung geherrscht hat, wie insgesamt politisch eine andere Stimmung war, dass man an sich auf der Seite derjenigen ist, die da sich das gefallen lassen müssen, was da zum Beispiel in Ungarn beschlossen ist, und dass man natürlich da dagegen ist. Und da konnten wir einen Beitrag leisten, indem wir da diese historische Tiefe dieser Frage in dieser Ausstellung versucht haben nachzuweisen, dass wir gesagt haben, diese Frage ist uralt. Diese Frage nach der Geschlechtervielfalt wird schon immer gestellt. Das können wir nachweisen. Das haben wir dann dokumentiert mit archäologischen Gegenständen und mit Schriften. Und das war natürlich damals passgenau, hatte ich den Eindruck. Jetzt, also wir haben das zum Teil auch in die Dauerausstellung übernommen, und es gibt natürlich eigentlich einen größeren Konsens, als man den medial wahrnimmt, dass man an sich das teilt. Aber es gibt eben jetzt auch ganz stark eben diese Stimmen, die sagen, nee, das ist falsch und das ist, da muss man dagegen sein und das muss alles zurückgedreht werden, und dieser Rechtsruck ist da schon zu spüren. Und auch die Polarisierung ist wesentlich höher, gerade bei Jugendlichen. Man hätte damals sagen können, dass wahrscheinlich eben die Jungen eher dem gefolgt wären und gesagt haben, ja, also da müssen sich Dinge ändern, und wir sehen die Not im Prinzip von Menschen, die diskriminiert werden aufgrund dessen, wie sie sich fühlen als Personen, welche geschlechtliche Identität sie besitzen oder und so weiter. Man hatte den Eindruck, also hatte ich jedenfalls den Eindruck, da gab es einen breiten gesellschaftlichen Rückhalt, und vor allem die Progressiven, auch die jungen Menschen waren eher auf dieser Seite. Jetzt erleben wir das tatsächlich, dass junge Menschen hier vors Museum treten und einen Schritt zurück machen und sagen, was soll diese Regenbogenfahne da? Also bis hin zu, da gehe ich nicht rein.
Das ist also neu für euch?
Das
wann
ist
hat das angefangen?
das ist wahrscheinlich jetzt auch schon 2 Jahre, dass zwei, drei Jahre, dass wir das so extrem wahrnehmen.
Wie erklärst du dir das oder wie erklärt ihr euch das?
Also ich erkläre das mit Polarisierung, also mit, gerade wenn, werden natürlich als ein Museum zur Religion gelesen, also wenn da Bibelhaus Erlebnismuseum draufsteht, dann wird es ja was mit Religion zu tun haben. Da bin ich auch immer nicht so glücklich, wie da zum Teil schwarz-weiß gemalt wird, also dass man dann sagt, in der Religion ist doch alles klar, das muss so und so sein, und da würde ich jetzt als Mensch sagen, nee, da muss man ganz genau hingucken, und auch in der Bibel ist dazu das eine so gesagt, aber das andere auch so, und dann muss man miteinander abwägen. Und diese Zwischentöne, dafür ist im Moment kein Platz. Man möchte, also gerade Jugendliche sind da häufig eher auf Krawall gebürstet und sagt, bleibt uns weg. Ich bin der Auffassung, es ist so und so, das habe ich gehört. Und dann kommen natürlich auch Social Media, TikTok oder sonst was, wo eben im Prinzip die Logik eben diejenige ist, ich breche was ganz krass runter, male es super schwarz-weiß und gibt es rüber. Und also wenn man das guckt, dann kommt gleich noch das nächste hinterher und das nächste hinterher und das nächste hinterher, das genau in dieselbe Kerbe haut. Und dann hat man hinterher Leute, die eben nicht mehr bereit sind, überhaupt darüber zu diskutieren und anzunehmen, dass es eine andere Sichtweise gäbe, die unter Umständen auch ihre Berechtigung hätte. Das hat schon enorm zugenommen, also seitdem diese Ausstellung war.
Ja, das hört sich jetzt so an, als hast du das Gefühl, die Leute sind gar nicht mehr und auch die jungen Leute gar nicht mehr so zugänglich überhaupt, also dass sie überhaupt da einsteigen würden in das Thema. Wenn du jetzt heute diese Ausstellung nochmal konzipieren würdest, wie würdest du sie dann anfangen mit diesem Wissen jetzt?
Ich würde es genauso machen, weil ich meine, dass es diesen langen Weg braucht. Man muss sich, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, eben muss man tief graben. Und es hilft unter Umständen, sich klarzumachen, das ist keine neue Mode, die hat sich niemand irgendwie jetzt gerade ausgedacht, sondern das ist irgendwie etwas, was es schon immer gibt. Und dann kommt ja immer dieser sogenannte Ideologieverdacht. Also das kriegen wir auch in die Google-Bewertungen und so weiter reingeschrieben. Hier wird Ideologie getrieben. Und dann kann ich im Prinzip nicht anders antworten, die Frage, wer ist denn hier ideologisch? Also wir versuchen hier gerade eben zu erschließen, dass es nicht ideologisch ist, sondern dass es eine Grundfrage ist der Menschheit, auf die es unterschiedliche Antworten gibt, die man wahrnehmen muss und wo man dann abwägen muss. Und da hoffe ich, dass wir eigentlich in einer Gesellschaft wären, wo wir natürlich uns für diejenigen, die es am härtesten trifft, uns einsetzen, und kann das nicht nachvollziehen, dass andere Leute sagen, nein, ich lasse mich da auf diese Diskussion gar nicht ein, das ist eine Mode. Und ihr habt euch irgendwas ausgedacht, was es noch nie gab und was noch nie da war. Das ist ganz schwer, damit umzugehen aus meiner Sicht, weil ich eben gerne sage, nee, guck doch mal hin, lass uns mal gemeinsam durchgehen und schauen, tatsächlich, also diese Frage gibt es in unterschiedlichen Sichtweisen, scheint die auf, hier und da, durch die ganze Geschichte durch, lässt sich nachvollziehen. Immer stellt sich wieder die Frage, für wen müsste man sich eigentlich einsetzen?
Ich habe das Gefühl, wir berühren, aber jetzt sagst du, ihr bemerkt es seit 2 Jahren und der Überfall Russlands auf die Ukraine ist ja auch verbunden mit diesem Kulturkampf, mit diesem Narrativ des dekadenten Westens und der diese Gender-Ideologie vorantreiben würde. Das beinhaltet ja auch dieses Narrativ, was die Russen haben. Wir sind die wahren Vertreter christlicher Traditionen und Werte. Und jetzt sind wir beim Thema Krieg und Geschlechter. Bringt ihr das auch zusammen, beziehungsweise wie guckst du da drauf?
Also innerhalb der Ausstellung ist es eher so, dass wir diese Grundfrage behandeln und eben dafür werben, die überhaupt mal wahrzunehmen. Und die Grundfrage wäre, wie sind Menschen, seit es Menschen gibt, damit umgegangen, dass Kinder geboren werden, wo man eben nicht entscheiden konnte, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Also die Frage der Intergeschlechtlichkeit, das ist eine uralte Frage, die ist auch nachweisbar in der Rechtsprechung. Also es wird seit Tausenden von Jahren, ist das nachweisbar, dass die Leute sich überlegen, was machen wir denn dann? Also ist es, also wo, da offensichtlich wird da natürlich männlich und weiblich ist eine wichtige Kategorie durch die ganze Geschichte hindurch, aber sie steht eben immer wieder auch in Frage, und das in den Konflikt zu treiben, ist überhaupt nicht hilfreich, weil dann kann man ja keine Lösung mehr finden. Also sobald Krieg ist, sind diese Fragen im Prinzip sekundär, da gibt's ja dann nur noch Opfer und haben alle zu leiden. Also prinzipiell ist bei dem Thema Krieg und Frieden aber an sich dasselbe Thema aufgerufen, nämlich wer sind die, die am schlimmsten leiden müssen? Und natürlich würde ich dann sagen, Gott ist auf deren Seite. Gottes, nicht auf der Seite derer, die die Waffen in die Hand nehmen, sondern auf der Seite, die unter den Waffen leiden. Das ist da, wo Gott steht. Und dann ist jeder Kriegsherr, der sagt, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs, da muss man sagen, nö, garantiert nicht.
Mhm.
Und dass dann alles eingesetzt wird, um das zu begründen, dass das immer wieder funktioniert, dass dann auch da die Religion oder andere Weltanschauungen instrumentalisiert werden, um genau das zu begründen, dass man eben jetzt Macht ausübt über andere und sogar das Töten rechtfertigt, das ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, aber es ist eben ein Missbrauch. Und das muss man dann halt an der Stelle immer wieder sagen und wiederholen. Und ja, das ist alles nicht einfach, aber insofern kommt es da zusammen. Wir haben jetzt das Thema Krieg, also Krieg der Geschlechter ist jetzt nicht unmittelbar ein Thema bei uns im Museum, aber natürlich die Frage des Umgangs mit, also Gewaltausübung gibt es auf verschiedenen Ebenen. Krieg ist natürlich die schlimmste Form und da gibt es an sich nur Verlierer am Schluss, jedenfalls wenn man an die Einzelnen denkt und dass natürlich da marginalisierte Gruppen wie Kinder, Frauen und natürlich auch all die Gruppen, die dann in einer Gesellschaft in irgendeiner Form eine Minderheit darstellen, am schlechtesten dran sind, ist auch klar. Also wenn es den Leuten schlecht geht, geht es denen, denen es immer schon schlecht ging, noch schlechter. Und da muss man auch wiederum sagen, na, ja, ist ja ganz klar, dass Gott auf bei denen ist. Ja, und im Zweifel nicht bei dir, sondern bei den anderen. Guck mal hin.
Ja. Mit welchen Fragen kommen denn Leute in eure Ausstellung? Also ihr habt verschiedene Zielgruppen, ihr habt Konfirmandengruppen, ihr habt Schülerinnengruppen, ihr habt bestimmt aber auch ältere Leute, die kommen. Mit welchen unterschiedlichen Fragen, Gefühlen, Bedürfnissen kommen die zu euch?
Ja, da gucken wir natürlich immer nicht hin. Also gerade bei 80% unserer Besucherinnen sind unter 17 Jahre alt. Da muss man dann zugeben, die sind alle nicht freiwillig bei uns.
Okay.
Also da hat jemand entschieden, dass sie jetzt ins Bibelhaus Erlebnismuseum gehen. Ich frage mich auch immer, wenn man jetzt gerade an die Konfirmandinnen und Konfirmanden denkt, die 13, 14 Jahre alt sind, was ging in deren Kopf los, als sie gehört haben, sie gehen ins Bibelmuseum? Das sind, glaube ich, zwei Worte, die für 13, 14-Jährige also wirklich ganz kalt sind, wo man eigentlich null Erwartung hat. Bibel plus Museum, was soll das bringen? Ich habe dann immer den Eindruck, dass eben dann durchaus die Arbeit derjenigen, die entschieden haben, also was weiß ich, Gruppenleiterinnen oder Pfarrerinnen und Pfarrer, Lehrerinnen und Lehrer unter Umständen das schon schmackhaft gemacht haben, um die Gruppe auch mitzunehmen. Aber auch da kann man dann damit rechnen, dass es natürlich nur bei der Hälfte angekommen ist. So, unter Umständen sind die Erwartungen, mit denen die Menschen hier ins Museum kommen, also jedenfalls bei der Mehrheit unserer Besucherinnen rein statistisch, sehr niedrig. Und dann ist eben dadurch, dass wir ein Erlebnismuseum sind, die tollsten Erlebnisse habe ich, wenn ich mit einer Gruppe in unser Erzählzelt reingehe, da mit einer Begrüßungszeremonie Schuhe ausziehen. Zwei haben sich als Gastgeberinnen, Gastgeber verkleidet. Das ist so unmittelbar und man sitzt dann auf dem Boden in einem Zelt. Da passieren einfach Dinge, das haben die alle vorher nicht erwartet. Und man merkt es, ich erlebe es natürlich dann täglich unter Umständen, dass das klappt. Aber was da in der Einzelnen vorgeht und was dann da der Trigger ist, dass das jetzt gerade gut ist, was man da macht, das weiß ich jetzt nicht. Aber man hat den Eindruck, das ist jetzt eine gute Situation. Also, und da sind auch alle dann plötzlich aufmerksam. Also einfach toll, das zu erleben.
Woran merkst du das, dass die auf einmal da sind? Also du sagst jetzt aufmerksam, aber was sind noch so, was siehst du noch? Was passiert?
Naja, also wird gelächelt, man hat sich ja vorher auch begrüßt, also man hat einander Frieden gewünscht, alles angebahnt und so weiter und so fort. Und man kann da sofort an die Dinge anknüpfen. Man fühlt sich wohl, man ist in der Höhle, ja, so ungefähr. Es ist Stoff um einem herum und es ist eben eine neue Situation, wo Erwartungen offensichtlich dann da ist. So nach dem Motto, was kommt jetzt als nächstes? Und das ist eine sehr fruchtbare Situation. Manche freuen sich. Sicher sind manche auch irritiert, was passiert jetzt hier gerade, warum muss ich das jetzt machen? Aber eben alle an einem Punkt, wo man dann den Eindruck hat, da kann man jetzt gemeinsam was erleben, was Besonderes ist.
Woran merkst du, dass die Themen, wie zum Beispiel eben das mit den Geschlechterrollen oder auch das Thema Krieg, den Leuten nahe gehen auf einmal? Woran? Das wäre ja vermutlich auch das Ziel, dass eure Themen auch die Menschen emotional erreichen, ne?
Das ist auch ganz interessant zu beobachten. Wir haben Teile von dieser Ausstellung in die Dauerausstellung übernommen und gerade vor dem Zelt gibt es eine Ecke, wo noch etwas von dieser Ausstellung steht und dann sieht man an den Wänden, da haben wir tatsächlich dann auch, also da steht, sind noch die Texte von der Ausstellung, da geht es um die Erschaffung des Menschen, da wird eigentlich von jeder Gruppe die Frage gestellt, auch ganz gleich welchen Alters, warum zensiert ihr Gott? Ich habe diese Frage gar nicht verstanden, aber und ich habe es mir dann erklären lassen. Also wir haben uns entschieden bei dieser Geschlechtervielfalt-Ausstellung nicht nur im Titel Gott weiblich, männlich divers, Gott an der Stelle von dem Vokal O ein Sternchen hinzusetzen. Also G, Sternchen, TT. Trotzdem sagen wir natürlich Gott. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Und so steht es aber auch in der Ausstellung. Zum Teil unübersehbar. Und da gibt's eigentlich jedes Mal die Frage, was soll das? Warum macht ihr das? Und dann gebe ich eigentlich inzwischen immer die Frage zurück. Also fang nicht an, irgendwas zu erklären, sondern sag, erklär du mir doch mal, warum das eventuell Sinn ergibt. Und da kriege ich eigentlich immer sehr kluge Antworten. Also die können sich dann die Kinder und Jugendlichen und auch die Erwachsenen erschließen. Ja, stimmt, das ist Gott ist wichtig oder soll kann sich kein Bildnis machen. Also so Sachen sind dann plötzlich da. Oder man darf ja den Namen Gottes nicht sagen. Also da sind solche Spuren da. Manche können sich es auch nicht erklären. Dann kann man darüber ins Gespräch kommen, eben, dass im Judentum zum Beispiel tatsächlich es Texte gibt, wo, wenn das Wort Gott vorkommt, eben der Vokal weggelassen wird, weil im Hebräischen der Vokal weggelassen wird und man eben darauf hinweisen möchte, hallo, weißt du, von was du jetzt gerade sprichst? Also wenn wir hier von Gott schreiben, dann ist das jetzt wichtig und das kann man so kennzeichnen zum Beispiel. Und natürlich bei dem Sternchen, da kann man dann auch nochmal sagen, da kommen die Jugendlichen dann zum Teil aber auch selber drauf. Ja, also klar, Gott ist natürlich kein Mann. Hat er überhaupt ein Geschlecht? Ja, und deswegen wäre jetzt da der Genderstern auch der Punkt. Das mit dem Zensieren hängt natürlich mit dem Texten zusammen, ja, dass man, wenn man Schimpfworte schreibt, wohl dann auch genau dasselbe macht, dass man dann eben, wenn man ein Schimpfwort schreibt, wohl den Vokal auslässt und da einen Stern hinschreibt. Deswegen kommt da diese Idee des Zensierens rein. Aber wie gesagt, ich musste mir das auch erst erklären lassen, weil wahrscheinlich texte ich zu selten Schimpfwörter, um das zu wissen.
Noch, aber das ist ja sehr interessant, dass das dann auch die Sachen sind, die verfangen, ne? Ja. Wo hast du den, also ihr versucht es ja mit verschiedenen Dingen, also du hast gesagt, das ist ja so eine Inszenierung, wenn man ins Zelt geht dann auch, ne? Die hast du beschrieben, ihr habt Exponate, wie auch ein Nagel, der in einem Fuß steckt und sei es auch nur ein Gipsabdruck, dann kommt ihr ins Gespräch über auch Wörter, die an der Wand stehen. Erkennst du Muster, wo du sagst, oder ist das manchmal auch überraschend für dich, wo Leute dann auf einmal drauf reagieren? Also was funktioniert gut oder wo hat es dich auch überrascht?
Das ist ja eine Form von Überraschung, dass ich plötzlich eine Frage gestellt bekomme, die ich zunächst mal gar nicht verstehe und mir dann erklären lassen muss, wo dann eben die unterschiedlichen Kulturen dann offensichtlich der Digital Natives und derjenigen, die zwar, ich schreibe auch, ich würde noch sagen SMS, sagt man ja heute gar nicht mehr. Ansonsten ist es schon so, dass eben der Aufforderungsgrad in dieser Ausstellung so hoch ist, dass wir das wissen bei einer Erstbegegnung, was funktioniert. Also wir gehen ins Zelt, das ist ein großes Ereignis, da gibt es auch noch einen Mühlstein, der ist für die Jüngeren interessanter als für die Älteren, ist für die Kinder interessanter als für die Jugendlichen, aber auch eben für manchen Jugendlichen oder Erwachsenen interessant. Dann haben wir eben noch ein Boot in Originalgröße dastehen, das ist natürlich auch immer ein großes Hallo, da freuen sich auch immer alle, wenn sie merken, oh, da dürfen wir jetzt einsteigen, dürfen wir reingehen, da dürfen wir uns hinsetzen. Also das erwartet man jetzt eben alles in einem Museum nicht und das funktioniert. Seit 23 Jahren sind immer wieder Leute eben das allererste Mal da und man merkt, so sind wir gestrickt, dass so diese Dinge möchten wir entdecken als Menschen. Das lässt uns nicht kalt. Gibt vielleicht auch den einen oder anderen, den es völlig egal ist, ja, aber an sich reißt es dann auch mit, dass man als Gruppe da gemeinsam was erfahren möchte.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, das reißt die Leute mit und das lässt einen nicht kalt. Wenn du es jetzt nochmal beschreiben würdest, wenn du sagst, da hat jetzt, also die 80% eurer BesucherInnen erwarten eigentlich fast gar nichts, weil sie zwangsweise da sind. Was ist passiert, wenn du sagst, das war ein gelungener Besuch? Was ist dann passiert währenddessen? Also wenn die Leute tatsächlich gehen und sagen, es hat sie mitgerissen, es hat sie nicht kalt gelassen. Was war dann?
Also das ist natürlich bei so einer Form von Inszenierung und Aufbau von einer Ausstellung so, dass tatsächlich eigentlich dann der Raum geschaffen wird, dass auch jede und jeder eben da anknüpfen kann, wo er oder sie will. Also das bedeutet, das kann ich nicht machen. Also was jetzt diejenige fasziniert, wenn man ins Zelt geht, das kann ich versuchen, irgendwie in einem Feedback nochmal rauszufinden, dass die Frage, wird mir das mitgeteilt oder nicht. Das, was ein Ziel wäre natürlich von dem Besuch im Bibelhaus, ist, dass tatsächlich es erlebt wird, dass es interessant ist. Also das interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Mit der Bibel. Das sind dann aber auch unterschiedliche Beweggründe für jede Einzelne, je nachdem nach Prägung. Also manche kennen das schon, haben dann nochmal neuen Zugang. Andere haben eine Erstbegegnung. Also da jede Person, wie das heute so ist in der Pädagogik, ist, muss man eigentlich an unterschiedlichen Stellen abholen, sodass ich das nicht verallgemeinern könnte sozusagen. Und wann ist so eine Führung gelungen? Aber wenn ich dann zum Beispiel von dem Jugendlichen höre, am Schluss einer zweistündigen Führung, wie ist schon vorbei, ich habe doch noch gar nicht alles gesehen, dann denke ich mir, okay, mit welcher Erwartung bist du hier reingekommen und sagst mir nach 2 Stunden, das ist eine lange Zeit, ich habe ja noch gar nicht alles gesehen, da kann nicht so viel schiefgelaufen sein. Ja. Und wenn dann nicht jetzt sozusagen die ganze Gruppe sagt, oh nein, wir wollen jetzt endlich raus, ja, gibt natürlich auch immer Leute, denen es dann reicht, aber 2 Stunden ist halt auch, also es würde mir auch reichen, da bin ich auch froh, wenn ich mal wieder was anderes machen darf und mal durchatmen darf. Und also das ist ja auch dicht, also man kann sich dem ja auch bei uns, beobachte ich selten, auch entziehen. Und dann braucht man mal wieder ein Phasenwechsel. Naja, also das sind so die Sachen, deswegen bin ich, da merkst du ja auch jetzt schon immer nach wie vor davon überzeugt bin, dass wir das an der Stelle von Anfang an richtig machen und es auch so entwickelt haben. Also in der Offenheit, die natürlich manchen Leuten auch zu offen ist. Menschen, die sehr religiös sind, sagen, also hier fehlt mir jetzt das typisch Christliche. Mhm. Also wo dann hinterher klar ist, jeder, der hier durch dieses Museum gelaufen ist, der weiß mehr darüber, dass Jesus unser Heiland und Gottes Sohn ist. Nee, ja, also wenn man diese Frage hat, kann man darauf Antworten bei uns finden. Aber wir haben einen historischen Zugang, wir wollen eben die Lebenswelt eröffnen. Und in dieser Lebenswelt vor 2000 Jahren war es genauso wenig selbstverständlich, Jesus als den Heiland anzunehmen, wie es heute ist. Diesen Anspruch haben wir nicht. Im Gegenteil, man könnte auch sagen, wenn man bei uns im Museum ist, erfährt man eigentlich mehr über das Judentum als über das Christentum, weil Jesus Jude gewesen ist und die Leute damals Juden waren, um die es geht. Aber es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, weil all das, was uns prägt, eben unter Umständen tatsächlich auch in allen Spuren eben jüdisch ist. Zu einem großen Teil, wenn man auf die Religion schaut. Ja.
Das hört sich so an, als wäre Zielgruppe sozusagen die Menschen, die wissen wollen, wo das Christentum herkommt. Wie ist es entstanden?
Sagen wir mal, wie sind diese Schriften entstanden? Das wäre unsere Idee. Also wie kam es überhaupt dazu, dass Leute an den Punkt gekommen sind, sich hinzusetzen und dann was aufzuschreiben? Das sind ja die einzelnen Zeugnisse, die wir haben darüber. Wir haben ja keine Fotos und keine Filmaufnahmen, auch keine Darstellungen aus diesem ersten Jahrhundert, sondern wir haben nur diese Texte. Und dann kann man sich fragen, wie kommt es dazu? Das sind Gelegenheitstexte. Da hat nicht irgendein König gesagt, schreib mir mal eine heilige Geschichte auf, sondern da haben Leute sich entschieden, aufgrund von irgendwelchen Problemen sich hinzusetzen und Text zu schreiben. Und der hat dann davon gesprochen, was damals war und warum dann Gott eine Rolle spielt und auf welche Weise. So, und das sind Menschheitsfragen, wo ich sagen würde, die haben dieselben Menschheitsfragen gehabt wie wir heute. Und die kann man entdecken. Also ich würde da auch tatsächlich drüber rausgehen, nein, man muss nicht sich fürs Christentum interessieren, um ins Bibelhaus zu gehen und dort Entdeckungen zu machen, was eventuell wichtig ist, auch für einen selbst. Dazu muss man sich nicht fürs Christentum interessieren. Und die Rückmeldung bekommen wir auch, also von Atheisten oder von Muslimen oder von Menschen, die nichts mit dem Christentum zu tun haben und auch nichts mit dem Christentum zu tun haben wollen, finden trotzdem Anknüpfungspunkte, um zu sagen, ja, das ist interessant.
Okay.
Also weil es eben allgemeine Fragen sind.
Mm. Ja. Ich habe jetzt noch 2 Fragen an dich. 2 allgemeine Fragen tatsächlich. Standardfragen unseres Podcasts. Und die eine betrifft, wir waren jetzt gerade bei Jesus und ein Teil dieser Geschichte ist ja auch, ich habe jetzt gelernt, als ich mich vorbereitet habe, ist Anselm Schubert, das Buch ist ganz interessant, das hast du mit Sicherheit auch wahrgenommen, Christus, ich weiß nicht, ob er es männlich-weiblich divers genannt hat oder auch wie ihr, wenn weiblich-männlich divers, in welcher Reihenfolge, weiß ich gerade gar nicht, werde ich auf jeden Fall auch verlinken neben euren ganzen Videos in den Shownotes. Und da gibt es auch diese Geschichte, dass Jesus aus seiner Seitenwunde die Kirche gebärt. Also diese männlichen Bilder und im Mittelalter diese ganzen vulvenartigen Wunden, die Jesus da seine Seiten stichert. So, wir sind beim Thema Kirche und die eine Standardfrage ist nämlich, was bedeutet digitale Kirche für dich persönlich? War eine lange Herleitung, aber ich wollte das jetzt nochmal zum Abschied erzählen. Digitale Kirche, die Jesus für uns geboren hat und jetzt ist sie digital. Was bedeutet sie für dich?
Für mich ist die digitale Welt eine Möglichkeit, die Dinge, die Menschen unbedingt angehen, an die Menschen zu bringen. Also, und deswegen ist es ein Tool wie jedes andere. Ob man jetzt ein Buch liest oder eben sich vor einen Computer setzt oder vor eine Konsole oder irgendwie ein Tablet oder ein Smartphone in die Hand nimmt und dann da was macht, da kann man die Fragen stellen und kriegt sie hoffentlich auch beantwortet. Und das Tolle, das versuchen wir ja auch mit unseren Videos und so weiter darzustellen, ist eben, dass der Reichtum des Wissens, den die Menschen haben können, ist natürlich durch die digitale Welt in einer Form zugänglich, wie das eben nie vorher war. Und das finde ich jetzt ganz toll, dass ich tatsächlich mich nicht irgendwo in eine Bibliothek reisen muss, um mir irgendwie eine Information zu holen, sondern tatsächlich mich im Zweifel vor den Bildschirm setzen kann und diese Information mit einem Klick kriege. Das ist jetzt mein Zugang, so nutze ich das. Abgesehen davon, dass es unglaublich unterhaltend sein kann. Das ist natürlich auch eine Chance, ja. Also ich gucke auch gerne Filmchen und freue mich über gute Ideen und bin froh, dass ich dazu jetzt nicht immer ins Theater gehen muss oder ins Kino oder so, sondern das auf Klick habe. Ja, also insofern ist die Möglichkeit, dass eben Kirche tatsächlich auch zu den Menschen kommt, in ihre Räume und hoffentlich da aber natürlich den Blick schärft für die Dinge, um die es geht, nämlich im Zweifel um den anderen und nicht mich selber.
Schön gesagt. Zweite Standardfrage. Wenn du eine Bühne hättest, vor wem würdest du über welches Thema sprechen? Darfst du alles frei auswählen? Und die Leute müssen dann freiwillig kommen.
Genau. Naja, also meine Bühne wäre jetzt das Museum. Und weil das habe ich und das ist mein Beruf, das auch zu bespielen. Und das steht da, also das hat ja nicht jede Person, eine Bühne, und die ist öffentlich zugänglich. In dem Raum zu stehen, den wir gebaut haben, und dort zum Beispiel über die Frage nach Krieg und Frieden zu sprechen, wird mir Spaß machen. Da gäbe es viel zu erzählen, könnte ich viel zeigen. Und das würde ich mir natürlich jetzt aussuchen, weil das ist mein Ort. Ja, ich muss mir keine andere Bühne suchen. Ich hab tatsächlich eine. Das ist toll. Ja, und also man sieht mich ja dann auch auf den Videos, hat Spaß gemacht, mir mal die Dinge so zu überlegen, dass ich sie in 3 Minuten sagen kann oder muss, wie in so Videos, ja, oder in 1 Minute. Das war natürlich auch eine tolle Bühne, die digitale, in der Ausstellung, das digital festzuhalten.
Dankeschön, du bist genau da, wo du sein willst. Das ist doch eine sehr gute Nachricht.
Ja, was für Glück, gell?
Ja, total. Was ein Privileg. Mhm. Dankeschön, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Und ich werde alles Mögliche verlinken, auch wenn du noch Wünsche hast. Auf jeden Fall lohnt es sich, das Bibelhaus-Erlebnismuseum zu besuchen in Frankfurt am Main. Auch mit Gruppen ist es sehr schön. Wir waren mit dem JIT-Team tatsächlich da und haben uns eine Führung geben lassen. Das war toll. Also eine Empfehlung auch an dieser Stelle. Dankeschön, Veit, dass du da warst heute.
Danke, Lilith, ja, für die Einladung. Toll.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.